Zweiter Teil. Von Schaffenskraft besessen, versuchte sich Wehrt in der Zeit seines Englandaufenthaltes auch an einem Roman, der zwar über eine fragmentarische Form nicht hinausgelangte, der aber ebenfalls und sogar in ganz besonderem Maß Zeugnis dafür ablegt, dass Georg Wehrt nicht nur im nationalen, sondern auch im Rahmen der Weltliteratur als der erste Dichter des Proletariats bezeichnet werden muss. Er wollte ein Bild der gesellschaftlichen Zustände in Deutschland entwerfen und Schicksale von Vertretern der Aristokratie, des Bürgertums und der Arbeiterklasse gegenüberstellen und miteinander verflechten. Er kannte die Romane von Georges Sand und er hatte Balzac und Dickens gelesen, und diese Lektüre hat sein Vorhaben sicherlich wesentlich beeinflusst. Sein Baron ist durch das Aufkommen der Bourgeoisie, die hier bereits von Herrn Preis vertreten wird, dem Untergang geweiht, und der Bourgeoisie erwächst im Proletariat, das beginnt, sich seiner Kraft bewusst zu werden, der drohenden Widersacher. In der Gestalt des deutschen Arbeiters Eduard Martin, der nach 2 Jahren, die er in englischen Fabriken unter Chartisten verbracht hat, in die Heimat zurückkehrt und nun an seinem alten Arbeitsplatz und in der Familie mit revolutionärer, aufklärender Propaganda beginnt, schuf Wehrt den ersten klassenbewussten Proletarier der deutschen Literatur. Unversöhnlich und siegessicher führt dieser Eduard seinen Kampf. Er unterrichtet die Arbeitskameraden über die Waffe des Streiks, erzählt von den heldenmütigen Frauen, die in England die Arbeiter in der Auseinandersetzung mit den Kapitalisten unterstützen, versichert, dass der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen einmal ein Ende bereitet werden wird durch die geeinte Kraft der Arbeiterklasse. Um Jahrzehnte ist Wehrt hier und in anderen Schriften der deutschen Literatur, die sich den sozialen Problemen widmet, voraus, und bei aller künstlerischen Unzulänglichkeit, die dem Entwurf bei dieser oder jener Charakterdarstellung, Landschaftsschilderung oder auch manchmal in sprachlicher Hinsicht anhaftet, sind gerade die Szenen, in deren Mittelpunkt der neue Held, der Arbeiter, steht, durch die leidenschaftliche Beteiligung des Autors von elementarer Wucht. Auch die Gedichte, die nach den ersten überwältigenden Eindrücken durch das britische Leben, das Leben im ersten kapitalistischen Industriestaat, also mit Gedanken und Bildern überladen scheinen, werden mit der schnell fortschreitenden Klarheit, die Wehrt durch Studium und Erlebnisse gewinnt, einfacher und umso überzeugender. Die Lieder aus Lancashire muten wie Volkslieder an, die zu den alten Weisen von Liebe und Not und Tod einen neuen Inhalt erhalten haben. Es ist das Lied vom Kampf der Armen gegen die Reichen, vom Bergarbeiter und Grubenbesitzer, vom Aufstand der schlesischen Weber, von der brüderlichen Solidarität der Unterdrückten aller Länder. Das Hungerlied. Die 100 Männer von Haswell, sie saßen auf den Bänken, Deutscher und Ihre. Inzwischen, im Juli, August 1845, hatte Wehrt bei einem Abstecher nach Brüssel, der ihn wieder mit Engels zusammenbrachte, auch mit Karl Marx Freundschaft geschlossen, und die gegenseitige Zuneigung wurde rasch so herzlich, dass Wehrt, um die Trennung zu verzögern, den Aufenthalt in Belgien nach Möglichkeit verlängert. Die Mutter, eine rechtschaffende Frau, den engen Grenzen ihres kleinstädtischen Lebens zugetan, war über diese Freundschaften und über die schriftstellerischen Vergnügungen ihres Sohnes gar nicht erbaut und schrieb manch mahnende Epistel. Aber Wehrt, der für die Mutter sein ganzes Leben hindurch treueste Liebe bewahrte, ließ sich von seinem Weg nicht abbringen. Aus Brüssel schrieb er nach Detmold: »Übrigens werde ich in Zukunft noch vielleicht manche Sachen tun, die deinem Willen und deinen Ansichten total zuwider sind. Ich muß dich ein für allemal bitten, mich meinen eigenen Weg gehen zu lassen. Du kannst aber versichert sein, dass ich alles in der reinsten Absicht tue. Ich gehöre zu den Lumpenkommunisten, welche man so sehr mit Kot bewirft und deren einziges Verbrechen ist, dass sie für Arme und Unterdrückte zu Felde ziehen und den Kampf auf Leben und Tod führen. Lass die Herren des Besitz sich in Acht nehmen, die kräftigen Arme des Volkes sind hier auf unserer Seite und die ersten Geister aller Nationen treten nach und nach zu uns über. Da ist mein sehr lieber Freund Friedrich Engels aus Barmen, der hat ein Buch zugunsten der englischen Arbeiter geschrieben und die Fabrikanten mit solchem Recht schrecklich gegeißelt. Sein eigener Vater hat Fabriken in England und Deutschland. Nun ist er hier mit seiner Familie schrecklich zerfallen, man hält ihn für gottlos und verrucht, und der reiche Vater gibt seinem Sohn nicht einen Pfennig mehr zum Unterhalt. Ich aber kenne diesen Sohn als einen himmlisch guten Menschen, der einen ungewöhnlichen Verstand und Scharfsinn besitzt und Tag und Nacht mit der ungeheuersten Anstrengung für das Wohl der arbeitenden Klasse kämpft. Da fällt einem dann oft ein, was Weiland der edle Ulrich von Hütten sang. Und ob meine liebe Mutter weint, dass ich die Sach gefangen an, muss dennoch gehen, und so weiter. Wert, dem das englische Klima gesundheitlich nicht bekam, er war von hoher Statur und hatte schon frühzeitig mit Lungenbeschwerden zu kämpfen, kehrte für Herbst und Winter noch einmal in das nebelgraue Industriegebiet zurück. Den Freunden in Brüssel, die eine Vorliebe für sein geistreich witziges Plaudern hatten und seine Begabung für satirische Schilderungen kannten, schrieb er, dass seine Sehnsucht nach ihnen in geometrischer Proportion gestiegen sei, während er sich nur in arithmetischer Weise zu trösten vermöge. In dem übermütigen Brief teilte er mit, dass er sich über den Herrn Preis ferner lustig gemacht habe und das Manuskript bald übersenden würde. Es handelte sich dabei um den Beginn der humoristischen Skizzen aus dem deutschen Handelsleben, einen Beitrag zu einer in Aussicht genommenen Vierteljahreszeitschrift, die dann allerdings der üblichen finanziellen Sorgen wegen, die Marx im Exil begleiteten, doch nicht ins Leben gerufen werden konnte. So erschienen die ersten Kapitel erst 2 Jahre später, andere blieben ungedruckt, da die Revolution eine andere Fortsetzung bedingte, und diese Fortsetzung schrieb Wert in 5 Kapiteln für die Neue Rheinische Zeitung, an der er im Revolutionsjahr 1848 und 49 tätig sein sollte. Während des Halbjahres, das er 1845 und 46 noch in England verweilte, vertiefte er seine Kenntnisse von der Bewegung der Chartisten und die persönliche Freundschaft mit einigen ihrer führenden Vertreter wie Ernest Jones oder Julian Harney, Wilhelm Weitling, den seine schönen Träume von der Menschheit, wie sie sein sollte, in der Schweiz ins Gefängnis und schließlich ins Londoner Exil gebracht hatten, lud ihm zum gemeinsamen Haushalten ein, worauf Wert jedoch nicht weiter eingehen konnte. Er versorgte Marx mit wissenschaftlicher Literatur, erfüllte weiter seine beruflichen Pflichten, wohnte Meetings bei denen es um Abschaffung von Kornzöllen ging, schrieb Verse und Feuilletons und Briefe und berichtete Ende Februar zum Beispiel der Mutter: »Große Aufregung macht hier in diesem Augenblick ein Sieg, den die Engländer in Indien erfochten haben. Es hat ihnen leider aber 4.000 bis 5.000 Menschen, darunter 69 der besten Offiziere, gekostet. Es ist daher auch viel Trauer dabei, denn überall haben Familien einen Sohn oder Bruder verloren. So muss man in Indien totschlagen oder sich totschlagen lassen, damit der Handel und die Industrie neue Märkte findet, damit unsere Fabrikanten viel Geld verdienen und unsere Fabrikarbeiter ihr kümmerliches Leben fortsetzen können. Die Engländer setzen den entferntesten Völkern die Pistole auf die Brust und schreien: Sterbt oder kauft uns unsere Kattune ab. Welch eine herrliche Welt! Durch Studien und eigene Praxis drang Wert immer mehr in die Geheimnisse des kapitalistischen Handels ein. Vom Frühjahr 1846 an übernahm er die Vertretung einer großen Textilfirma für Frankreich, Belgien und Holland und konnte auf diese Weise sein Vorhaben verwirklichen, Brüssel als ständigen Wohnsitz zu nehmen und so wieder täglichen Umgang mit den deutschen Freunden zu pflegen. Die Geschäftsreisen verband er mit poetischen Exkursionen, holländische Reisen, ein Abenteuer in Ostende, die in zunehmendem Maße satirischen Charakter trugen und deren gelegentlicher Vortrag die Brüsseler Runde erheiterte. Einige dieser Strophen ließ er ohne seinen Namen in der deutschen Brüsseler Zeitung drucken, die den Beiträgen von Marx und Engels ihren Ruhm verdankt. Er beteiligte sich am Bund der Kommunisten und im September 1847 hatte er bei einem öffentlichen Auftreten einen Erfolg zu verzeichnen, wie er ihm nur bei dieser einen Gelegenheit beschieden war. Es handelte sich um seine Ansprache auf dem Brüsseler Freihandelskongress, zu dem sich die namhaftesten Ökonomen und viele Politiker aus aller Welt eingefunden hatten. Zunächst ersuchte Wirth Karl Marx vergeblich, vor diesem internationalen Auditorium zu sprechen, das zusammengekommen war, um die Vorzüge eines ungehinderten kapitalistischen Handels zu preisen. Marx lehnte ab, wohl weil er die Arbeit für einen Vortragszyklus, der später unter dem Titel »Lohnarbeit und Kapital« erschienen ist, noch nicht beendet hatte. Und Wirth konnte schließlich dem Verlangen nicht widerstehen, dieser Versammlung von großenteils heuchlerischen und aufgeblasenen Gesellen einmal den Handschuh keck ins Gesicht zu schleudern, wie er dem Bruder in einer dramatisch-brieflichen Schilderung anvertraute. So kam es, dass Georg Wirth es war, der am 18. September 1847 um 11 Uhr im prächtigen Saal des alten Rathauses von Brüssel eine historische Mission erfüllte, als durch ihn erstmals vor der Weltöffentlichkeit im Sinne des wissenschaftlichen Sozialismus die Rechte und Interessen der Arbeiterklasse gegenüber den Ausbeutern und Unterdrückern vertreten wurden. Es war eine leidenschaftliche Rede, in der Wirth betonte, dass da niemand von den Anwesenden als Repräsentant der arbeitenden Klasse aufträte, er sich verpflichtet fühle, diese Aufgabe zu übernehmen. Er prangerte die infamen Methoden der Ausbeutung an, bezichtigte Vertreter der Bourgeoisie der Heuchelei und sagte unverhüllt den Aufstand der weißen Sklaven voraus. Entrüstet sprang ein Herzog von seinem Sessel auf und mit Statistiken bemühte sich der folgende Redner darzutun, dass der Handel des kapitalistischen Weltmarkts ganz im Gegenteil zur Auffassung von Wirths geradezu ein Paradies für die Arbeiterklasse errichten würde. Die internationale Presse ging ausführlich auf Wirths Ansprache ein und der Erfolg war schließlich nicht ohne Gefahr für ihn, denn er war drauf und dran, sich ernsthaft eine politische Karriere als neues Ziel zu setzen. Ärgerlich schrieb Engels an Marx, dass man den Freund vor solchen Abenteuern zurückhalten müsse. Er ließ sich aber schließlich nur neben Marx in den Vorstand einer internationalen demokratischen Association in Brüssel wählen und Ende November 1848 begleitete er die Freunde zum Kongress des Kommunistenbundes in London, dem die Entstehung des Kommunistischen Manifests zu danken ist. Er schrieb bei dieser Gelegenheit einen längeren Artikel über die Eröffnung des Parlaments in London und schloss dem Aufsatz eine ökonomische Studie an, die wiederum Zeugnis dafür ablegt, dass er bemüht war, selbstständig die junge Lehre des wissenschaftlichen Sozialismus anzuwenden. Diesen und anderen England-Berichten, die er bereits gelegentlich veröffentlicht hatte, fügte Wirth noch einige Kapitel hinzu, in deren Mittelpunkt die kurze und packende Geschichte von den Kämpfen der englischen Arbeiterbewegung stand und beabsichtigte, diese Skizzen aus dem sozialen und politischen Leben der Briten, wie er das Werk nannte, einem Verleger zu übergeben. Aber das Buch, das als wertvolle Ergänzung zu dem klassischen Werk von Engels aus dem Jahr 1845 bezeichnet werden kann, blieb in der Schublade, denn Februar- und Märzrevolution 1848 brachten neue Aufgaben und Gedanken.